Ich hatte vor einigen Wochen ein Erlebnis, was mich sehr bewegt hat. Eine Person, die immer mal zu uns in den Gottesdienst kommt, mitgebracht wurde, hat nach dem Gottesdienst mich angesprochen, weil sie etwas geben wollte, etwas spenden wollte. Und sie sagte mir, dass sie aber aus speziellen Gründen kein Bargeld hat. Und so bot sie mir einen Einkaufsgutschein an für einen Supermarkt. Und erst wollte ich oder habe erst abgelehnt und wollte ihr erklären, wie soll ich das in die Gemeindekasse einbuchen. Das wird schwierig. Aber dann fiel mir eigentlich eine einfache Lösung ein und ich nahm dankbar diesen Gutschein an. In der darauffolgenden Woche ist diese Person verstorben. Mir ging diese Bereitschaft, etwas zu geben zu wollen, obwohl sie wenig hatte, ging mir noch ganze Zeit nach und irgendwann fiel mir in diesem Zusammenhang eine Beobachtung ein, die unser Herr Jesus einmal gemacht hat. Gott sieht deine Gabe. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 12 ab Vers 41. Und er setzte sich neben den Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel Geld, viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Als Jesus als diese Begebenheit stattfindet, es waren nur noch wenige Tage, bis Jesus an einem römischen Kreuz sterben sollte. Das Passafest nahte und viele Menschen aus allen Teilen Israels versammelten sich in Jerusalem. Sie besuchten den Tempel und auch Jesus mit seinen Jüngern war dort gewesen, in der Menschenmenge, in dem Vorhof der Frauen muss es wohl gewesen sein, zu dem auch Männer Zugang hatten. Und da standen 13 so trichterförmige Behälter, Opferstücke, wo man die Gaben oder Schatzkästchen, wie hier geschrieben steht, wo man diese ganzen Gaben hineingeworfen hat. Diese wurden zu verschiedenen Zwecken verwendet, den Gottesdienst, gottesdienstliche Dinge, aber auch die Gebäudeerhaltung, aber auch für soziale Zwecke wurden diese Gaben verwendet. Und stellt euch mal vor, was Jesus da macht. Er setzt sich gegenüber der Spendenbox. Jesus setzt sich gegenüber der Spendenbox und sagt zu, was jeder Einzelne hineingelegt hat. Hättest du das gedacht, dass dein Herr Jesus das macht? Beobachtet, was jeder in die Spendenbox einwirft? Also stell dich mal vor, von uns, ja, von der Leiterschaft wird sich jemand am Ende des Gottesdienstes draußen hinsetzen, neben die Spendenbox und aufpassen, was jeder von euch da so einwirft. Was würdet ihr davon halten? Und Jesus passt auf und nicht kommentarlos, ne? Wenn er das einfach bloß so hingenommen hätte, aber nicht kommentarlos. Jesus wusste noch nichts von Datenschutz und wusste auch nichts von Seelsorgegeheimnis. Er gibt seinen Kommentar dazu. Nicht mal gegenüber der Witwe, sondern gegenüber seinen Jüngern. Also stell dir das mal so vor, es wird darüber gesprochen, über das, was du eingelegt hast. Es wird sich darüber ausgetauscht und natürlich, wir denken, wo ist da die Diskretion? Ne? Über Geld spricht man doch nicht, geschweige beobachtet, was andere spenden. Gut, bei den großen Spendengalas, da will man ja gesehen werden, da will man ja beachtet werden, da will man ja anerkannt werden, ja, wo die Gönner dann ihre Beiträge oder ihre Geldbeträge bringen. Das ist ja aber im Reich Gottes soll es ja nicht so sein. Ne? Im Reich Gottes soll es ja gerade nicht so sein. Und Jesus sah, wie viele Reiche viel eingelegt haben, aber Beachtung fand eine arme Witwe. Eine arme Witwe, 2 Schärflein, 1 Cent haben wir gelesen, weniger als ein Tageslohn war das damals. Und Frauen, die damals Witwen waren, die hatten zumeist ein schweres Leben gehabt. Der Mann als Versorger war nicht mehr da, sie waren entweder auf sich selbst gestellt oder auf Hilfe angewiesen. Und wir sehen das auch dann später in der Jerusalemer Gemeinde, auch da war man sich bewusst, die Witwen, die brauchen Hilfe, auch die Anweisungen dann in den Briefen für die Gemeinden, überall wurden die Witwen auch besonders bedacht. Es gab noch keine Altersvorsorge, Witwenrente, Sozialhilfe, all die Dinge. Und diese Frau hier, vielleicht hatte sie nicht mal das Nötigste zum Leben gehabt. Jesus spricht ja hier vom Mangel. Ja. Und doch legt sie alles ein, was sie hat, ihren ganzen Lebensunterhalt. 2 Münzen waren es ja gewesen, sie hätte ja wenigstens eine behalten können. Hätte jeder verstanden, hätte ihr niemand übel genommen. Sie gibt alles weg. Ist das nicht unvernünftig, leichtsinnig? Was würde mir heute so einen Menschen raten? Jesus nimmt die Gabe dieser Witwe wahr und was sie tat, ist ihm so wichtig, dass er es auch seinen Jüngern oder seine Jünger aufmerksam darauf macht. Er musste sie erst zu sich rufen, wie wir gelesen haben. Sie waren nicht bei ihm, anscheinend war ihnen das peinlich, was unser Herr da macht, ja, sich neben den Opferkasten dahin legen. Aber Jesus ruft sie und gibt ihnen eine Lektion in Sachen Spenden und Opfern mit. Nutzt diese Gelegenheit dazu, auch wenn sie vielleicht gedacht haben, über Geld redet man nicht, das geht auch keinem was an. Nein, Jesus nutzt diese Gelegenheit und sagt, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Jesus lobt das, was diese arme Witwe getan hat. Vielleicht war er aber auch selbst von ihrer Handlung überrascht. Diese Frau gibt alles, wirklich alles. Ja, sie wagt es, nichts für sich zurückzubehalten. Sie verzichtet auf materielle Absicherung. Also als Pastor hätte ich da ein mulmiges Gefühl dabei. Ich käme mir unwohl vor dabei, ja, wenn ich das sehen würde. Ich würde wahrscheinlich ablehnen, wenn jemand so zu mir kommt und sagt, das ist alles, was ich habe. Das gebe ich hier in die Spendenbox rein, möchte ich zur Gemeinde zur Verfügung stellen. Jesus hindert sie nicht, auch das Letzte zu geben, sondern lobt sie und sieht in ihr ein Beispiel für Opfer und Hingabe. Und ich würde das, wie gesagt, nicht wagen, hätte der Frau wahrscheinlich lieber Ratschläge in Sachen Umgang mit Finanzen oder irgendwas anderes, was weiß ich. Aber das anzunehmen, wäre mir sicher schwer gefallen. Doch Jesus darf das auch über Opfer sprechen. Wisst ihr das? Jesus darf über Opfer sprechen, weil er selbst das größte Opfer gebracht hat. Und deshalb steht es ihm zu, vielleicht ihm allein zu, über Opfer zu reden. Jesus gab alles, sein ganzes Leben. Und deshalb darf er was zum Opfern sagen und auch uns darüber belehren und wenn nötig sogar korrigieren. Weil er derjenige ist, der restlose Hingabe gelebt hat. Wir wissen hier nicht, wie die Geschichte mit dieser Witwe weiter oder ausgegangen ist, ob Gott sie auf wunderbare Weise versorgt hat, wie wir das auch an anderen Stellen der Bibel dann schon sehen. Das alles bleibt uns ein Stückchen verborgen. Aber ich sehe, dass Jesus auch so eine arme Frau mit dieser geringen Gabe achtet und würdigt. Und angefangen bei seinen Jüngern und bis heute wird darauf hingewiesen, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen, sagt er. Natürlich, materiell gesehen, nicht, ne? Zahlenmäßig gesehen war es auf keinen Fall mehr. War es vielleicht sogar das geringste Opfer, was je eingelegt wurde in diesen Kasten. Die anderen hatten viel größere Beträge eingelegt. Aber Gott misst den Wert unseres Opfers anders als wir. Einerseits setzt er diese Spende im Verhältnis mit dem, was uns zur Verfügung steht. Ja. Mit unserem Besitz, all dem. Aber eine noch wichtigere Bemessungskriterium für Jesus ist Unser Herz. Unser Herz muss dabei sein. Nicht, weil dir das jemand sagt. Nicht, weil es eine Gewohnheit ist oder eine Auferlegung. Nein, Jesus schaut auf dein Herz. Die innere Haltung, die Einstellung, die Gesinnung. Jesus schaut tiefer. Was steckt dahinter? Es gibt religiöse Menschen, die können große Summen auch einlegen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie haben viel. Ja. Sie können sich's leisten. Sie geben von ihrem Überfluss. Ihnen tut es kein bisschen weh. Und vielleicht schwingt da auch manchmal mit, gesehen und bewundert zu werden, Anerkennung zu bekommen, was auch immer. Ja. Aber ihr Herz ist nicht dabei. Ganz anders diese arme Witwe. Sie kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Sie hat wenig. Ihr Geben ist auch keine Pflichtübung. Sie gibt ihr Letztes, nicht um gesehen zu werden. Vielleicht wollte sie auch, dass niemand sieht, was sie einlegt. Ja. Äußerlich, oberflächlich gesehen sind zwei Schärflein, ja, man könnte sagen, peinlich. Und doch kommt in ihrem Tun ein großes, großes Gottvertrauen zum Ausdruck. Eine große Gelassenheit auch und vielleicht sogar ein Stück weit Unbekümmertheit, die darin in ihrem Gottvertrauen begründet ist, weil sie Gott vertraut. Über ihr Opfer kann ich nur staunen, das, was sie macht. Diese Witwe vertraut voll und ganz auf Gott, dass er sie versorgt, dass er ihr ganzes Leben in der Hand hat. Sie gibt nicht nur ihr letztes Hab und Gut, sondern auch sich selbst, könnte man sagen. Mit einem großen Gottvertrauen vorbehaltslos, weil sie weiß, ich bin in der Hand Gottes. Gott hat alles in seiner Hand. Die anderen spenden, so könnte man vielleicht auch sagen, sie opfert. Ja. Die Witwe gibt ihr Letztes, sie schenkt ihre ganze Existenz, weil sie Gott über alles liebt. Und weil sie felsenfest davon überzeugt ist, dass seine Güte in ihr Leben hineinströmen wird. Und vor Gott entscheidet nicht, wie ich sonst sagte, nicht die Größe unserer Abgabe, sondern die Selbstlosigkeit unserer Liebe zu ihm. Das ist das Maßgebliche. Nicht die Abgabe, sondern die Hingabe. Nicht Abgabe, sondern Hingabe. Und Jesus macht ja hier auch kein Gesetz daraus. Du musst es geben, du musst es genauso handeln wie diese Witwe. Ja, du musst auch den letzten Cent geben. Nein. Aber Jesus sieht ihre Liebe, sieht ihre Hingabe, ihr Vertrauen. Er sieht in ihr ein Beispiel für Opfern oder für das, was Opfern bedeutet. Und das hat die Menschen damals beeindruckt. Diese Begebenheit blieb in Erinnerung. Das wussten sie noch 30 Jahre später, als dann die Evangelien aufgeschrieben wurden. Und das bewegt Menschen auf der ganzen Welt bis heute. Und heute Morgen vielleicht auch dich. Dieses Beispiel dieser Witwe. Eine Botschaft, die übrigens nicht nur für Arme ist. Sie ist genauso für Reiche und für die vielen zwischendrin. Herr, ich gebe dir alles. Ich stelle dir alles, was ich habe, was ich bin, zur Verfügung. Und das sagt sich vielleicht leicht, ja, singt sich manchmal auch leicht in den Liedern, die wir so singen. Ja, alles gehört dir. Aber es fällt schwer, das umzusetzen. Mir fällt es schwer, das umzusetzen. Und ich habe mich gefragt, was könnten so Gründe sein, die uns hindern zu geben? Was fallen euch so für Gründe ein, die uns hindern zu geben oder zurückhalten? Mir sind drei Gründe gekommen, vielleicht könnt ihr das auch noch ergänzen. Erstens Geiz oder Habsucht, wie die Bibel das nennt. Ja? Geiz, Habsucht. Das zweite könnte sein Armut. Und das dritte Unwissenheit. Ja. Vielleicht fällt euch noch mehr ein. Ich möchte mal auf die drei Punkte so ein bisschen eingehen. Warum sind wir Menschen geizig? Gut, wir leben noch in einer gefallenen Welt, da greifen auch diese Eigenschaften noch oder wirken noch diese Eigenschaften auch in unser Leben hinein. Aber vielleicht auch aus Angst bin ich geizig. Ich muss mein Geld zusammenhalten. Wenn ich zu viel gebe, habe ich selbst nichts mehr. Man weiß ja nicht, was morgen ist. Ja? All solche Gedanken, die so kursieren, über all die Preiserhöhungen, wo wir das noch hinführen. Angst, Angst prägt uns, Angst bestimmt uns. Was ich habe, habe ich, was ich gebe, ist weg. Auch Angst, dass meine Konsumwünsche zu kurz kommen könnten, nicht mehr erfüllt würden. Und wir alle haben diese Wünsche. Da nimmt sich keiner raus. Ja. Doch meine Erfahrung sagt, du kannst arm sein oder du kannst reich sein. Es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch mehr. Ja? Egal in welchem Stand du bist. Du denkst vielleicht jetzt, ich habe zu wenig, aber auch wenn du mehr hast, dann gibt es immer noch mehr und der Wunsch nach mehr bleibt. Da können wir uns nichts vormachen, egal wie viel du hast. Ja. Paulus gibt mal im Kolosserbrief einen ganz radikalen Ratschlag. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und dann zählt er so einige Eigenschaften auf, die wir nicht mehr haben sollten. Und unter anderem Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht, die Götzendienst ist. Also die Geschwister in Kolossee hatten wahrscheinlich auch so mit einigen Dingen zu kämpfen, die man eigentlich als Christ nicht mehr haben sollte. Und da gab es einiges abzulegen. Und Paulus sagt hier sogar zu töten. Manches muss getötet werden. Totschlagen. Unter anderem Habsucht, Gier, Geiz. Also Geiz ist nicht geil, wie uns so manche Werbung weismachen wollte. Ja. Es gibt ja auch eine Redewendung, nach sparsam kommt Geiz. Nach sparsam kommt Geiz. Also sparsam sein ist ja eigentlich gut. Ist ja eigentlich etwas Positives, nicht Schlechtes zumindest. Aber wenn du zu sparsam bist, dann bist du auch ganz schnell geizig. Und was kann helfen, wenn wir zu sparsam sind? Oder was ist das Gegenteil von Geiz? Großzügigkeit. Großzügigkeit erstmal, bevor wir zum Verschwenderischen kommen. Und ich glaube, damit sparsam nicht zum Geiz führt, muss auch Großzügigkeit da sein. Beides gehört irgendwie zusammen. Wenn du nur sparsam bist, dann besteht die Gefahr, dass du bald geizig wirst. Also Sparsamkeit und Großzügigkeit müssen sich die Waage halten. Wenn du nämlich zu großzügig bist, Brigitte, jetzt kommen wir zu deiner Antwort, dann kommt es auch schnell, wenn du zu großzügig bist, ist du schnell in die Verschwenderigkeit hinein. Du wirst verschwenderisch in deinem Verhalten. Und deshalb braucht es diese beiden Eigenschaften zusammen. Du musst sparsam sein, aber auch großzügig sein. Wenn du nur großzügig bist, wirst du schnell zum Verschwender. Und wenn du nur sparsam bist, dann wirst du schnell zum Geizkragen. Ja. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, stimmt's? Das wollen wir ja eigentlich nicht. Eigentlich will das keiner, denke ich. Das will keiner. Und doch passiert es so schnell. Was können wir tun, damit wir nicht geizig werden? Ich kann beten, Herr, nimm mir meinen Geiz. Ja? Moment. Ich kann mir vornehmen, nicht mehr geizig zu sein. Ich kann mich neben jemanden setzen, wo ich weiß, der großzügig ist. Vielleicht steckt es ja an. Ne? Ich bin in Gesellschaft von Menschen begeben, die großzügig sind. Oder, Silke hat es gesagt, danke, einfach geben. Ihr werdet nicht glauben, was das Geben mit unserem Geiz macht. Ja. Tötet. Es gibt, glaube ich, nichts Wirkungsvolleres, als einfach zu geben, zu spenden, zu opfern, anderen mit anderen zu teilen, ja, andere oder das Reich Gottes, Gemeinde zu unterstützen. Jesus sagt einmal, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Er hat nicht gesagt, ihr sollt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. So nach der Masche, es wäre möglich. Nein, nein, das sagt er nicht. Es wäre uns vielleicht lieber gewesen, ja, wir sollen nicht zwei Herren dienen, aber manchmal passiert es halt, ja, ist halt so. Aber er sagt, ihr könnt nicht. Entweder dem einen oder dem anderen. Ja. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Also wenn ich entdecke, dass ich hier und da geizig bin, da wo ich helfen könnte oder was geben könnte, wenn ich das lieber für mich behalte, dann muss ich mir auch eingestehen, ich diene einem anderen Herrn. Boah, kann das sein? Hier greift etwas anderes nach der Herrschaft in meinem Leben. Mammon nennt es Jesus. Mammon, Besitz, Vermögen. Zwei Herren kannst du nicht dienen, sagt Jesus. Du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon, diese personifizierte Geldgier Herrschaft des Geldes, wie man das auch immer diesen Mammon beschreiben möchte. Wer ist dein Herr? Wer ist es in deinem Leben? Wer darf bestimmen, wie du mit deinem Besitz, mit deinem Vermögen, mit deinem Geld umgehst? Und jedes Mal, wenn du etwas gibst, dann zeigst du dem Mammon, du herrschst nicht über mich. Ich bin frei von deinen Einflüssen. Du schaffst dir eine gewisse innere Freiheit, sagst Nein zum Geiz. Und Paulus schreibt dir hier bei dieser Aufzählung von diesen unschönen Angewohnheiten, er beginnt mit: Tötet nun eure Glieder. Manchmal müssen wir Dinge wirklich töten, uns davon trennen, totschlagen. So auch der Geiz, er muss bekämpft werden. Und das alles nicht mit, ihr Lieben, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, mit zähneknirschenden Dingen, sondern freudig, mit einem freudigen Geben. Das ist das Wichtige dabei. Freudig geben. Wenn wir bereit sind, loszulassen, herzugeben, dann hat der Geiz keine Chance mehr. Und du lernst eigentlich, großzügig zu sein. Du lernst Stück für Stück, großzügig zu sein. Ein weiterer Grund, welcher uns vielleicht am Geben hindern kann, ist Armut. Und das gibt's wirklich. Menschen, die wenig haben, das kann sein. Und vielleicht hast du auch den Eindruck von dir, ja, wenn ich das jetzt noch abgebe, dann habe ich zu wenig, dann reicht's jetzt nicht. Ich würde ja gerne geben, aber ich kann einfach nicht. Das, was ich verdiene, das, was mir zur Verfügung steht, reicht nicht aus. Geschweige denn, den Zehnten zu geben. Ich komme selber nicht mehr über die Runden. Und diese Menschen gibt es auch unter uns, auch in Deutschland. Ja, es ist knapp. Und solchen gegenüber fällt mir es als Pastor total schwer zu sagen, das steht doch in der Bibel. Ja, du musst doch aber. Nein, da will ich mich sehr zurückhalten. Da fällt mir wieder hier diese arme Witwe ein, wie sie durch ihr Handeln die Aufmerksamkeit Gottes auf sich zieht. Durch ihre geringe Gabe, durch ihr großzügiges Herz, wie sie die Aufmerksamkeit Gottes auf sich zieht, auf ihr Leben. Ja, das ist schon erstaunlich. Trotz ihrer Armut, im Bewusstsein, dass sie dann danach nichts mehr hatte, ja. Darüber kann ich nur staunen. Und dann könnte es noch sein, eine dritte Gruppe geben, die aus Unwissenheit nicht gibt. Sie denkt, vielleicht wenn man jetzt so in die Gemeinde reinkommt, hier läuft doch alles. Die Gemeinde ist gut ausgestattet, Technik funktioniert, hier ist alles ordentlich. Schließlich gibt es ja auch Kirchensteuer. Man weiß vielleicht gar nicht, wie das so auch in einer Freikirche funktioniert, hat eine andere Vorstellung, was da dahinter steckt, was es alles braucht, um Gemeinde mit ihrem Auftrag in dieser Welt zu leben und aufrechtzuerhalten. Und manche wissen vielleicht auch nicht, was die Bibel darüber spricht, über das Geben, über das Opfern, das Spenden allgemein, über den Zehnten. Sie weiß nicht, dass Jesus zum Beispiel sagt, gib Gott, was Gott gehört. Und das denke ich auch, dass das viele nicht wissen, was für ein Segen damit verbunden ist. Was für ein Segen damit verbunden ist von Gottes Seite her, wenn ich gebe. Wenn ich etwas investiere in das Reich Gottes, wie das mein Leben positiv verändert und welche Beeinflussung das hat. Ich könnte euch Geschichten erzählen, was wir als Familie auch erlebt haben, wenn ich teile, wenn ich loslassen kann, wenn mir andere Dinge wichtiger sind als meine eigenen, wie Gott das auch segnet und belohnt. Unwissenheit. Was hilft gegen Unwissenheit? Information. Klar. Man informiert sich und schaut in der Bibel, was Gott dazu zu sagen hat, und denkt nicht über das brisante Thema, Geld reden wir nicht. Ja. Jesus hat übrigens sehr viel über Finanzen gesprochen. Wisst ihr das? Nicht Geld ist meine Privatsache, sondern er spricht das an. Uns ist es ja schon fast unangenehm, darauf angesprochen zu werden. Wenn man unter Christen über den richtigen Umgang mit Geld spricht, dann, ja, wem geht das etwas an? Ist doch Privatsache. Nein, Jesus verschweigt dieses brisante Thema nicht, sondern er nimmt sogar eine große Bedeutung bei diesem Thema für radikale Nachfolge Jesu. Und wer das alles aufmerksam liest, der stellt fest, dass unser Geben auch etwas mit unserem geistlichen Leben zu tun hat. Dass da eine Verbindung ist. Könnte das sein? Das Geben mit unserem geistlichen Leben. Es geht nicht darum, nur bei unserem Geben, dass hier die Gemeinde läuft irgendwie. Dass der Pastor über die Runden kommt. Dass hier und da mal was bezahlt werden kann und wir auch mal eine Spende weitergeben können. Es geht nicht nur darum. Geben ist auch ein Zeichen für Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass Gott unser Leben in der Hand hat. Dass Gott unser Versorger ist. Ja. Indem ich loslasse, drücke ich Glauben aus, wie diese arme Witwe. Ich vertraue Gott, dass du mir all das gibst, was ich brauche. Geiz, Armut, Unwissenheit, all das können Dinge sein, die uns abhalten vom Geben. Was können wir jetzt praktisch tun? Was können wir jetzt ganz praktisch tun in der nächsten Zeit? Probiere es mal aus. Das wäre mein Ratschlag. Wenn ich mit jemand über so finanzielle Sachen ins Gespräch komme, das ist immer mein Rat. Nicht hier und da und die Bibelstelle und das, sondern probier es einfach mal aus. Das wäre mein Rat an dich. Probier es einfach. Schau mal, was dein Geben mit dir und deinen Umständen macht. Mit deiner Versorgung, mit deinem Auskommen, vielleicht sogar mit deinem Lebensgefühl. Probier es mal aus, was Gott tut, wenn du anfängst zu geben. Oder vielleicht machen das ja viele auch schon, sicher machen das viele von euch schon. Und wie gesagt, es geht nicht um Zahlen, um Summen, Beträge, sondern es geht um eine, vom Herzen her, eine Bereitschaft zum Geben. Ja, das ist wichtig. Wenn das Herz passt, dann regelt sich der Betrag von ganz alleine. Glaubt mir das. Und wenn du großen Mut hast, kannst du sogar mal Gott fragen, was willst du, dass ich geben soll? Ja? Aber Vorsicht, er könnte antworten. Auf alle Fälle, gib mit frohem Herzen. Das ist mir ganz wichtig. Ja? Gib mit frohem Herzen. Gib nur so viel, was in deinem Herzen ist, was dein Herz zulässt. Im zweiten Korintherbrief, Paulus schreibt hier im Kapitel 9, Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen, hört her, vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Genau. Das ist doch schön. Freude haben beim Geben. Ich muss ja immer an die afrikanischen Geschwister denken, ja, wenn die dann bei der Kollekteneinsammlung nach vorne tanzen und dann ihren Geldbetrag einwerfen. Wir dürfen fröhlich, machen wir hier nicht im Frankenwald, klar, aber ja, aber mit dem Herzen vielleicht mal. Wenn du an der Spendenbox heute draußen vorbeiläufst, nicht wieder Schein weg. Aber nein, freudig. Ja. Und weißt du, du kannst sogar Gott bei diesem Thema auf die Probe stellen. Hast du das gewusst? Du kannst Gott bei diesem Thema auf die Gott herausfordern oder auf die Probe stellen, soll man ja eigentlich nicht. Aber Gott macht selbst eine Ausnahme. Er bietet selbst eine Ausnahme an. In Malachi 3, Vers 10. Hier geht es um den Zehnten. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster, hör zu, die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Gott sagt hier, probier mal aus, was passiert. Auch wenn du wenig hast und denkst, das kann ich mir nicht leisten. Jesus, wie gesagt, ordnet hier nichts an, er verkündigt hier keine Gesetze, aber er lobt Menschen, die aus Liebe und aus Gottvertrauen heraus bereit sind zu investieren in das Reich Gottes hinein. Und ich schließe mit einem letzten Bibelvers aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Liest du, was hier steht? Nicht alles, was ihr wollt. Nicht alles, was ihr seht, nicht alles, was andere haben, auch nicht alles, was beworben wird. Aber alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. was ihr bedürft. Vertraue ich Gott? Das ist die große Frage. Vertraue ich Gott wirklich? Auch ich muss mir immer wieder selber diese Frage stellen. Vertraue ich Gott? Und deshalb bin ich auch so froh über Lieder, die wir, wie wir jetzt am Abschluss nochmal singen werden. Solche Lieder, die mir das wieder neu bewusst machen und wo ich mir das nochmal vornehmen kann oder bekennen kann auch. Ich vertraue mein ganzes Leben dir, Gott, dir, dem allmächtigen Gott. Und ich glaube, keiner von uns hier ist an diesem Punkt, wo er sagt, bei mir ist das Thema durch. Ja? Ich bin fertig. Bei mir ist alles geklärt. Ich habe so eine Reife. Egal, wie lange du schon Christ bist, egal, wie viel du schon gegeben hast, wie lange du schon gibst, es gibt immer noch Punkte, wo Gott uns die Frage stellt. Vertraust du mir? Oder berechnest du noch, wie viel ausreicht? Vertraust du mir oder berechnest du, wie viel ausreicht? Und ich glaube, dass es immer wieder Stimmen geben wird, die uns vom freudigen Geben abhalten wollen. Umstände und Stimmen, die uns vom freudigen Geben abhalten wollen. Aber ich möchte Jesus Christus, ich spreche jetzt für mich, ich möchte Jesus Christus immer mehr vertrauen, will ihm geben, was er mir zur Verfügung stellt. Und ich weiß, dass es sich lohnen wird. Dass es sich lohnen wird, in das Reich Gottes zu investieren. Es lohnt sich nichts mehr auf dieser Welt, als in das Reich Gottes zu investieren. Glaub mir das. Ja. Ich bin überzeugt, dass Jesus Christus es wert ist, ihm alles zu geben. Unser ganzes Leben. Denn er hat alles für uns getan. Wir können sowieso nicht in irgendeiner Art und Weise das aufwiegen, was er für uns getan hat. Und jetzt wollen wir nochmal in einem Lied Jesus Christus ehren für das, was er für uns gegeben hat. Und ihn vielleicht, wer es möchte, mit einstimmen in dieses Bekenntnis. Dir gehört mein ganzes Leben. Amen.